Ja, das Thema heißt heute Mittag, damit Liebe gelingt. Und ich fange jetzt an. Mit einer Geschichte aus dem Paradies. Ihr kennt ja die Geschichte von Adam und Eva, so die erste Liebesgeschichte. Und ich werde euch heute Mittag so ab und zu mal eine kleine Geschichte aus dem Paradies erzählen, wie sie in der Bibel so nicht steht. Und bitte diese Freiheit der Interpretation zu entschuldigen. Also, Eva fragt Adam im Paradies: Adam, ja, Adam, liebst du mich? Daraufhin Adam: naja, wen denn sonst? Tja, wenn das mit der Liebe heute nur so einfach wäre. Entweder kann man sich heutzutage vor lauter präsentierter Schönheit nicht recht entscheiden, oder aber man kriegt scheinbar keinen ab. Mit beiden Problemen hatten Adam und Eva Hefen. Gab ihnen einfach diesen Partner, die Partnerin, und das war's dann. Da gab es keine Wahlmöglichkeit, das musste einfach klappen mit den beiden. Sowas gab es übrigens später in der Missionsgeschichte noch einmal, so gut vor 100 Jahren etwa. Da waren Missionare irgendwo draußen, Papua-Neuguinea oder wo auch immer, auf dem Missionsfeld. Und hatten natürlich im Vorfeld keine Zeit, sich hier in Deutschland eine Frau, eine von diesen Einheimischen, auch nicht heiraten. Was blieb ihnen also anders übrig, als der Missionsgesellschaft zu schreiben: bitte schickt uns eine Frau. Also hat ihm geguckt, wer wäre ein tüchtiger Missionar aufs Missionsfeld geschickt. Zum ersten Mal gesehen, ja, und dann musste man sich halt verlieben ineinander, ob man wollte oder nicht. Und interessanterweise sind diese Liebesverbindungen in der Regel gelungen. Nun sind wir ja weder im Paradies, noch sind wir hier irgendwo Missionare auf dem Missionsfeld. Die Frage ist, wie gelingt uns das heute mit unseren Gegebenheiten, mit diesen wunderbaren und starken Sehnsüchten der Liebe gehen? Wie gelingt es uns, aus der Fülle der Möglichkeiten den einen oder die eine fürs Leben zu finden? Und vielleicht auch, wie gelingt es uns, mit diesen stillen Sehnsüchten umzugehen, wenn das mit der Liebe einfach nicht gelingt, wenn sich für uns scheinbar gar niemand interessiert. Ich habe hier etwas mitgebracht, ich denke, man kann das sehen. Das ist eine CD. Ja, es gibt ja CDs zu kaufen, auch hier an den Bücherständen. Und in der Regel, wenn man sich eine CD kauft, ist das ja von irgendeiner Gruppe, wo man sagt, ach, die Musik von dieser Gruppe, die gefällt mir ganz gut. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Meistens ist es so, wenn man sich so eine CD kauft, dass bei diesen 10 oder 12 Tracks, die da drauf sind, immer mal so ein, zwei gibt, wo man den Eindruck hat, das Ding ist irgendwie nicht so gelungen, und zum Glück gibt es dann die Fernbedienung und man drückt da drauf und macht einfach einen Titel weiter. Heutzutage gibt es aber eine grandiose Möglichkeit, nämlich seine CD nicht einfach zu kaufen mit dem, was da drauf ist, sondern sich die ganz individuell selber zusammenzustellen. Man holt sich, woher auch immer, vielleicht aus dem Internet, Lieder, die einem gefallen, und dann brennt man die sich auf so eine CD. Das ist übrigens so ein Rolling hier, wo noch nichts drauf ist, den man sich also so gestalten kann, wie man das selber möchte. Und wenn man dann so eine CD einlegt, dann hat man das Glück, dass da kein Track drauf ist, den man weiterspringen muss, weil man hat das Ding sich ja selber zusammengestellt. Also in der Regel gefällt einem das dann ja auch, was da drauf ist. Und seht mal, ich habe das Ding mitgebracht heute. Es sind ja so Vergleiche, sind manchmal ein bisschen schwach, aber wir versuchen es mal. Euer Leben, unser Leben ist von Anfang an erst einmal so ein Rolling, wo wir die Pflicht haben, zusammenzustellen, was hier einmal drauf ist. Das heißt also, wenn ihr 30 oder 40 oder 50 seid, so symbolisch das Ding mal irgendwo in den CD-Player legt und euch diese CD dann anhört, entscheidet ihr durch die Gestaltung eures Lebens, was da drauf ist. Ob das gute Sachen sind oder ob ihr da am liebsten öfters mal weiter drücken möchtet. Natürlich, das muss ich auch dazu sagen, viele Tracks, die sich so auf die CD eures Lebens hier einbrennen, sind natürlich auch nicht von euch zu gestalten. Also ich denke da zum Beispiel an das Thema Krankheiten, verpatzte Prüfungen, ungerechte Behandlung durch andere Menschen. Das heißt, wir werden es nicht vermeiden können, dass die CD unseres Lebens auch immer wieder mal so ein Stück drauf hat, wo wir sagen, naja, das müsste es ja nicht unbedingt gewesen sein. Von daher ist es umso wichtiger, dass die Lieder, die Stücke, die wir selber gestalten können, dass wir die so gut auswählen, dass wir die zumindest gerne hinterher wieder einmal anhören, damit wir unsere CD gerne hören. Und ich denke, dass mit der Liebe, mit der Gestaltung von Liebe, das ist so ein Thema, so ein Track, wo sich viele, viele junge Leute ja ihre CD, so sage ich es mal, ganz schön versauen. Weil sie einfach nicht darauf achten, dass so etwas vielleicht ein Leben prägen kann. Und deswegen wollen wir uns heute ein paar Gedanken machen, wie das gut gelingen kann, sodass ihr hinterher mal sagen könnt, doch, wenn ich das so einlege und bedenke, wie das bei uns gelaufen ist, das war gut, das war wirklich gut, darüber kann ich mich freuen. Also das Thema lautet ja, damit Liebe gelingt. Das Gegenteil von gelingt ist misslingt. Und das ist ja das Komische bei der ganzen Geschichte. Misslingen ist ja scheinbar bei dem Thema Liebe gar nicht eingeplant. Also sag mal, wenn so zwei Leute sich irgendwo begegnen und so die Schmetterlinge in den Bauch bekommen, dann fangen die ja nicht an, darüber nachzudenken, was könnte sich denn in Zukunft unter Umständen kritisch entscheiden, auf welche Punkte muss ich denn achten, dass es auch ja nicht schief geht, sondern dann sind ja diese Schmetterlinge im Bauch so stark, dass es einen einfach irgendwie zusammenzieht. Obwohl das ja gegen jeglichen Menschenverstand ist und gegen jeglichen Realismus. Also wenn ihr euch mal anguckt, wie viele Beziehungen kaputt gehen, dann ist es ja wahrscheinlicher, dass die Schmetterlinge im Bauch einen auf die falsche Bahn bringen, als dass daraus wirklich etwas Gutes wird. Das ist die sogenannte rosarote Brille, die wir gerne aufsetzen. Und ich sage immer, es gibt ja Leute, die sagen, na, die rosarote Brille, das ist etwas Schlechtes, die Jugendlichen, die haben alle keine Ahnung, wenn die wüssten, wie problematisch und wie schwer das Leben ist. Also ich glaube, dass Gott uns die rosarote Brille gegeben hat. Denn wenn es keine rosarote Brille gäbe und wir von Anfang an immer nur problemorientiert und furchtbar realistisch in eine Beziehung reingehen würden, dann würden wir gar keine Beziehung beginnen. Also so ein bisschen braucht es die rosarote Brille, dass wir überhaupt den Mut haben, Beziehungen anzufangen. Aber wenn man mal so in die Welt hineinguckt, Statistiken oder die Soaps, die so am Vorabend laufen, dann ist doch das Misslingen einer Beziehung viel öfter Thema als das Gelingen einer Beziehung. Da gibt es doch immer irgendwelche schwierigen Beziehungskisten, aber das scheint man irgendwie zu ignorieren. Und bei den vielen Jugendlieben, die es heutzutage gibt, so miteinander gehen, wie das dann so heißt, ich weiß, was das heißt, weil ich habe einen 18-jährigen Sohn und eine 15-jährige Tochter, da bekommt man das so hautnah mit, was das Thema Liebe heißt. Bei diesen Jugendlieben, da sieht das doch so aus. 3 Wochen mit Susi, 2 Monate mit Julia, während der Klassenfahrt mit Babsi, 4 Wochen mit Sandra. Das ist doch die Wirklichkeit der Beziehungen von heute. Also das Misslingen scheint gar kein Thema zu sein. Die Frage ist für mich manches Mal, leiden die Leute, also leidet ihr überhaupt noch darunter, dass Beziehungen vielleicht misslingen könnten? Manchmal habe ich den Eindruck, darüber macht man sich überhaupt keinen Kopf, dass das misslingen könnte. Oder dass das vielleicht eine misslungene Beziehung sein könnte, wenn man 18 ist und vielleicht schon 12 Freundinnen hatte. Das scheint ja fast normal zu sein. Das hat mal jemand gesagt, es ist schlimm, dass heutzutage viele Beziehungen so schnell zerbrechen. Noch schlimmer ist aber, dass die Leute nicht mehr unter dieser Beziehungsunfähigkeit leiden. Misslingen. Was heißt aber jetzt gelingen? Damit Liebe gelingt. Also was heißt denn Liebe gelingt? Also wann ist denn jetzt Liebe gelungen? Das Gelingen ist ja auch ein furchtbar interpretierbarer Begriff. Also Ist Liebe gelungen, wenn die ganze Sache mehr als 3 Monate gehalten hat? Oder ist sie gelungen, wenn er sie ins Bett gekriegt hat? Oder ist es gelungen, wenn sie möglichst vor der Hochzeit nicht schwanger geworden ist? Oder ist sie gelungen, wenn sie denn dann irgendwann mal heiraten und nicht vorher auseinandergehen? Oder ist sie gelungen, wenn sie dann eine Familie geworden sind? Also welchen Maßstab lege ich denn eigentlich an diesen Satz, damit Liebe gelingt? Wann ist eigentlich Liebe gelungen? Ihr sitzt da jetzt so schön, es ist 2:30, man schläft schnell ein. Ich bitte euch jetzt, dass ihr euch mal zu zweit, zu dritt, wie ihr da so sitzt, mal ganz kurz einfach über diese Frage kurz unterhaltet. Wann ist eigentlich eurer Meinung nach Liebe gelungen? Vielen Dank, dass ihr so ruhig werdet. Ganz ruhig hier vorne, ganz ruhig. Ja, also ich finde, es ist gar nicht leicht, in unserer Zeit, in unserer heutigen Zeit, von gelungener Liebe zu sprechen. Wir leben ja im sogenannten Zeitalter des Pluralismus. Pluralismus heißt Vielfältigkeit. Das heißt, im Pluralismus ist nichts mehr selbstverständlich. Also früher, ich sage jetzt mal so noch bis vor 30 Jahren, wo ich noch jung war, da war das irgendwie klar. Wenn die jungen Leute zusammen sind und dann heiraten, dann ist Liebe gelungen. Und wenn früher eine Beziehung kaputt gegangen ist, na gut, das gab es natürlich damals auch, aber dann war klar, eine Beziehung ist eben nicht gelungen. Heutzutage aber scheint das irgendwie völlig normal zu sein, öfters mal den Partner zu wechseln. Ja, das ist geradezu cool, sagen mir die Leute. Heute gehe ich mit dem, morgen gehe ich mit dem, 3 Wochen, 5 Wochen und irgendwie ist die Sache immer dann gelungen, auch wenn es dann irgendwann kaputt geht. Die Frage nach dem Gelingen ist für viele scheinbar nur eine Momentsache. Was irgendwann mal sein wird, ist völlig uninteressant. Aber ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht, dass das wirklich so ist. Das ist vielleicht der Versuch, eine Wirklichkeit irgendwie zu erklären, vielleicht sogar schön zu reden. Aber ich glaube, dass in uns allen eine tiefe Sehnsucht steckt, den einen Menschen zu finden, zu dem ich eine ganz tiefe Vertrauensbeziehung aufbauen kann. Ich möchte euch heute ein bisschen was aus meiner persönlichen Vergangenheit erzählen. Ich habe meine Frau mitgebracht. Diese Zeilen hat sie jetzt selbst noch nie gehört, weil sie sind nicht von ihr. Aber ich mute ihr das heute einmal zu. Wir sind 21 Jahre verheiratet. Sie verkraftet das bestimmt. Also, als meine Frau mich schon längst liebte, sie hat nämlich 5 Jahre lang tapfer auf mich gewartet, sowas gab es damals. Als sie schon längst in mich verliebt war, da hatte ich aber noch eine feste Beziehung zu einem anderen Mädchen und ich hatte auch eigentlich vor, dieses Mädchen zu heiraten. Ich bin dann allerdings ins Ausland gegangen zum Studium und jetzt lese ich euch mal Ausschnitte aus Liebesbriefen vor, die ich dort erhalten habe, ja? Also, ja, das ist noch verkraftbar jetzt, ja, das ist, ja, kann man vorlesen. Also Anfang September 1976, da gab es die meisten von euch noch nicht, da stand also in diesem Brief drin, mein Süßer, mein Süßer, ich werde verrückt vor Sehnsucht nach dir. Schon 2 Wochen bist du jetzt weg. Und ich halte es bald nicht mehr aus. Ich glaube, ich werde am Wochenende einfach zu dir trampen, um dich endlich wieder in die Arme schließen zu können. Quatsch, mache ich natürlich nicht. Aber warum muss es noch 8 Wochen dauern, bis wir uns wiedersehen? Ach, toll, ne? Diese Zeilen. Da stand noch viel mehr Schönes drin. So, jetzt 4 Wochen später oder 5 Wochen später folgender Brief. Hallo Geliebter, jetzt sind es nur noch 2 Wochen, bis wir uns wiedersehen. Ob du dich verändert hast? Irgendwie bin ich jetzt schon ganz nervös, wenn ich an unser Wiedersehen denke. Freust du dich auf mich? Natürlich, ne? So, jetzt Ende Oktober 1976. Wir sitzen in einem Café. Ich bin nach Hause gekommen. 10 Wochen der räumlichen Trennung liegen hinter uns. In meinem Bauch kribbelt es. ein wenig fremd sind wir uns schon geworden, immerhin 10 Wochen, ja. Ich weiß nicht, ob ich mehr nervös oder mehr glücklich bin. Es ist schön, wenn man von einem Mädchen geliebt wird. Aber irgendwie spüre ich, die Stimmung ist ein bisschen komisch. Und da sagt sie es frei heraus: Bernhard, ich liebe dich nicht mehr, ich mache Schluss mit dir. Also, ich kann das Gefühl bis heute noch etwa nachempfinden, was ich damals hatte. So nach dem Motto, Erde, tu dich auf unter mir und lass mich verschwinden. Schlimm. Ein furchtbar schlimmes Gefühl, wenn man von nichts etwas ahnt, wenn man den Eindruck hat, das könnte der Mensch sein, mit dem man sein Leben aufbaut. Und dann wird man einfach so fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Und es kann mir heutzutage keiner erzählen, dass man das einfach so wegsteckt. Mal 3 Wochen die, mal 5 Wochen die, mal 10 Wochen die. Das kann mir keiner erzählen. Ich weiß persönlich in meinem Leben, was es bedeutet, wenn Freundschaften zerbrechen. Ich glaube daran, dass wir uns bemühen sollten, wenn wir eine Freundschaft eingehen, eine Freundschaft fürs Leben einzugehen. Und deswegen jetzt die Frage, wie kann so etwas aussehen? Ich möchte noch etwas erklärend vorher dazu sagen. Ich habe ja von diesem Track gesprochen vorhin, ja? Und die Frage ist jetzt die, was war das denn? Ich bin ein halbes Jahr mit diesem Mädchen gegangen. Was war das denn? War das jetzt ein Track, wo ich mir meine CD versaut habe oder nicht? Natürlich muss ich sagen, würde ich nicht sagen, hätte es doch dieses halbe Jahr in deinem Leben nicht gegeben. Das wäre Quatsch. Ich habe ja auch schöne Erinnerungen an dieses halbe Jahr. Deswegen würde ich nicht sagen, mit dieser Beziehung habe ich mir mein Leben verfuscht oder habe ich mir meine Lebens-CD verfuscht. Und ich bin auch nicht der Typ, der jetzt hier vorne sagt, oh, passt ja auf, dass ihr nur den allerersten Freund eures Lebens auch heiratet. Ihr dürft vorher überhaupt keine Beziehung eingegangen sein. Das glaube ich nicht. Ich denke, es gehört natürlich auch zum Leben dazu, dass man vielleicht mit 17, 18 einen Freund hat und diese Beziehung irgendwann auseinandergeht. Das kann es natürlich geben. Und das muss ja auch nicht heißen, dass wenn wir so einen Track in unser Leben eingebrannt haben, dass dann unsere CD gleich versaut ist. Eine schmerzhafte Erinnerung ist diese Geschichte trotzdem in meinem Leben. Und deswegen frage ich, wie können wir unser Leben so gestalten, um an dieser Stelle möglichst vor vielen schmerzhaften Erfahrungen verschont zu bleiben? Und das ist einfach die konkrete Frage, wie hat sich Gott das Ganze denn gedacht? Schauen wir also mal kurz in der Bibel nach, wie Gott sich das denn gedacht hat. Heute Morgen in der Predigt wurde ja dieser Text aus Johannes 21 ausgelegt, wo Jesus dem Petrus die Frage 3-mal gestellt hat, hast du mich lieb? Und mir ist das klar, dass das, was ich jetzt sage, natürlich für die vor allem ist, die für sich so sagen können, jawohl, Herr Jesus, ich habe dich lieb. Jawohl, Herr Jesus, ich glaube, dass du was Gutes aus meinem Leben möchtest und ich möchte nach deinen Maßstäben leben. Wer diese Maßstäbe für sein Leben nicht akzeptiert, der höre sie es trotzdem an. Also, was sagt Gott zu diesem Thema? Ich kann natürlich nicht alles sagen, was Gott dazu sagt, nur so ein paar ausgewählte Sachen. Also, Gott hat sich jedenfalls anders gedacht, als wir das heute praktizieren. Wie das passiert ist, lesen wir in der Schöpfungsgeschichte. Und bevor ich das jetzt erzähle, kommt nochmal eine meiner speziellen Auslegungen dieser Schöpfungsgeschichte. Also, Adam findet Eva manches Mal ein bisschen dumm und naiv. Soll es ja heute auch geben, ja? So blond und so. Und er fragt Gott so im Vertrauen, als Eva mal gerade nicht bei ihm ist, du Gott, du hast doch Eva aus einer meiner Rippen gemacht. Ich habe mal eine Frage. Warum hast du denn nicht auch ein bisschen Gehirn dazu genommen? Worauf Gott dem Adam antwortet, du Adam, ich fand keins. Also, wieder einmal habt ihr Kondition für die nächsten 5 Minuten. Also, Gott will, dass 2 Menschen sich finden. Und es heißt dort im 1. Buch der Bibel, dass Gott den Mann und die Frau, also nicht Männer und Frauen, sondern den Mann und die Frau geschaffen hat als sein Ebenbild. Und das finde ich aber eine ganz, ganz super Aussage am Anfang der Bibel. Also Gott hat nicht einfach nur Mann und Frau geschaffen, sondern er hat sie geschaffen als sein Ebenbild. Darin lese ich, dass Gott damit sagt, so wie ihr als Mann und Frau, als Junge und Mädchen partnerschaftlich miteinander umgeht, so wie ihr würdevoll euer Leben gestaltet, das ist so eine Art Abbild von dem, wie ich der lebendige Gott bin. Also so viel Würde legt Gott in die Partnerschaft von einem Mann und einer Frau, dass er sagt, das ist meinem Ebenbild würdig. Also er will, dass Menschen an eurem Zusammenleben erkennen, wer er ist. Und deswegen gilt es, sorgsam mit diesem Thema umzugehen. Und dann, nachdem er also den Mann, die Frau, also 2 Leute zusammengeführt hat, gibt er ihnen den Auftrag, Sex miteinander zu haben und Kinder zu zeugen. Das ist wirklich wahr. Der allererste Auftrag, der in der Bibel den Menschen gegeben wird, ist, Sex miteinander zu haben. Von wegen, Sex ist etwas Böses, Sex ist etwas Schmutziges. Sex wird hier an dieser Stelle im Schöpfungsbericht zwar unmittelbar an das Zeugen von Kindern gebunden, aber an vielen anderen Stellen der Bibel wird auch unabhängig davon gut und schön über Sexualität als Gabe Gottes geredet. Tja, jetzt könnte man natürlich auf folgenden Schluss kommen und sagen, hey, wenn das so ist, dass der allererste Auftrag, den Gott den Menschen gegeben hat, Sex ist, dann ist doch das was Gutes auch für unsere Freundschaft. Warum will man es uns jungen Christen denn immer wieder verbieten und macht uns dieses Thema madig? Oder wie es so schön heißt, warum sollen wir dann eigentlich, wenn das doch so etwas Gutes ist, mit dem Sex bis zur Ehe warten? Und ich bitte euch, auch da mal 1-2 Minuten in diesen kleinen Gruppen darüber zu reden. Wie würdet ihr das denn beantworten oder Gegenposition vertreten? Warum sollte man eigentlich dann bis zur Ehe warten mit Sex? Bevor ich jetzt weiter rede, demonstriere ich euch hier vorne etwas. Das brauche ich gleich noch. Also das hier sind ein rotes Blatt und ein blaues Blatt Papier, so man das da hinten erkennen kann, dass es blau ist. Und ich werde nun diese beiden Blätter, dieses rote Blatt Papier und dieses blaue Blatt Papier, mit einem Tesa-Klebestift miteinander verbinden. Das glaubt mir jetzt einfach, dass ich das tue. So, also diese beiden Blätter, die habe ich jetzt hier miteinander verbunden. Das brauche ich jetzt gleich noch, dieses Demonstrationsobjekt. Also, Frage war eben, warum verbieten es uns die Erwachsenen, die frommen Leute, miteinander zu schlafen vor der Ehe? Warum soll das verboten sein? Nun, ich will es mal so sagen. Ich denke, es ist eigentlich nicht verboten. Verboten finde ich fast ein bisschen zu hartes Wort. Aber wie ist das zum Beispiel, wenn ich ein kleines Kind habe und das Kind hat Interesse, sagen wir mal, am Herd, an einer Herdplatte, an einer heißen Herdplatte? Natürlich ist es nicht verboten, dass mein Kind seine Hand auf diese heiße Herdplatte legt. Es gibt an und für sich kein göttliches Gebot, was verbietet, dass ein Kind eine Hand auf eine heiße Herdplatte legt. Trotzdem weiß ich doch als Vater, es ist nicht unbedingt für mein Kind die beste Erfahrung, sein Kind auf die heiße Herdplatte zu legen. Deswegen, jetzt fange ich schon an, die Kinder zu rösten. Also nein, die Hand des Kindes, ja. Und ich werde natürlich meinem Kind dieses verbieten. Und insofern ist das mit dem Verbieten so eine Sache, ja. Also es ist eigentlich eine liebevolle Empfehlung, so würde ich sagen. Nur das ist natürlich manchmal ziemlich schwierig. Also wenn ihr in euren Jugendkreisen, in der frommen Szene immer wieder hört, dass man mit dem Sex bis zur Ehe warten soll, dann hat das nichts mit der schmutzigen Sexualität oder so zu tun. Bei manchen vielleicht schon, die haben da ein bisschen verschrobene Ansichten. Aber ich glaube nicht, dass es damit etwas zu tun hat, Sexualität ist gut. Sondern dann hat es damit was zu tun, dass Gott erst bestimmte Rahmenbedingungen möchte, die erfüllt sind, damit Sexualität auch wirklich genossen werden kann, langfristig genossen werden kann, damit Liebe gelingt. Also ich glaube nicht, dass jemand Probleme hat, dass Sexualität nicht gelingen könnte mit 15, 16, 17 oder so. Das glaube ich nicht. Aber es geht ja immer um die Frage des langfristigen Zusammenbleibens, so wie Gott es sich gedacht hat. Also drei Dinge hat Gott genannt. Das finden wir im zweiten Buch der Bibel, 1. Mose Kapitel 2. Da wird einmal neben der körperlichen Reife, und das ist ja eben das Verrückte, wir sind ja heute mit 13, 14 schon in der Lage, eine Beziehung anzufangen und auch Kinder zu zeugen. Aber neben der körperlichen Reife kommen drei Dinge dazu. Nämlich das eine, die seelische und wirtschaftliche Abhängigkeit von den Eltern, die Festlegung auf einen Partner und die bindende Wirkung der Sexualität. Das heißt in 1. Mose 2, Vers 24, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen und die beiden werden ein Fleisch sein. Also ich fasse es nochmal zusammen. Also die erste Rahmenbedingung für gute Sexualität ist, dass wir nicht nur in der Lage sind, Kinder zu zeugen, das sind wir mit 13, 14 schon, sondern wenn wir in der Lage sind, Kinder auch in einem sicheren Umfeld aufzuziehen. Denn auch wenn Sexualität in der Bibel nicht automatisch immer ans Kinderkriegen geknüpft ist. Ihr wisst, das ganze Thema Verhütung, das ganze Thema Abtreibung, das ganze Thema Angst vor Schwangerschaft und so weiter und so fort. Mit jeder sexuellen Beziehung, mit jedem Geschlechtsverkehr geht man, und jetzt hört auf die Sprache, das Risiko ein Kind zu zeugen. Wer von euch möchte denn ein Unfall sein im Leben? Ja, wer möchte denn aus einer Risikobeziehung hervorgehen. Das heißt also, die Tatsache, dass wir Kinder zeugen können, bedeutet, wir müssen auch in der Lage sein, diese Kinder in einem geordneten Umfeld aufzuziehen. Das ist das eine. Das zweite, wir sollen uns sicher sein, dass wir mit diesem einen Menschen ein Leben lang zusammenbleiben können. Und mir kann kein 14-Jähriger erzählen, dass er das mit 14 Jahren endgültig entscheiden kann. Deswegen gehört dazu auch eine gewisse Reife, eine seelische Reife. Und das Dritte, was in diesem Text steht, dass Sexualität auch in einer ganz bestimmten Weise verbindet. Und deswegen habe ich das mit diesen Blättern hier gemacht. Dort steht nämlich in 1. Mose 2, Vers 24, und die beiden werden miteinander verklebt, miteinander verleimt werden. Und was das bedeutet, wenn man zwei Menschen miteinander verleimt, das mache ich hiermit deutlich. Wenn sie nämlich wieder auseinandergehen, dann wird... Es wird Bruch zurückbleiben. Das heißt also, das ist vielleicht ein bisschen arg übertrieben jetzt hier, vor allem kommt jetzt der junge Mann schlecht weg hier. In der Regel ist es meistens andersrum. Aber es soll einfach deutlich machen, wenn wir uns sexuell aneinander binden, dann ist das Auseinandergehen viel, viel schmerzhafter und schwerer, als wenn wir an dieser Stelle gewartet hätten bis zur Ehe. Das heißt also, es geht nicht um Verbote, sondern es geht einfach um hilfreiche Lebensregeln, damit es uns gelingt, Partnerschaft so zu leben, dass sie auch über die Jahre hin eine Chance hat. Es hat etwas mit Verantwortung füreinander zu tun. So, nun komme ich in meine letzte Runde, nämlich zu der Frage, was ist denn eigentlich Liebe? Ja, das Thema lautet ja, damit Liebe gelingt. Also was ist denn jetzt eigentlich Liebe? Ist das, wenn man so, händchenhaltend hier in Eidlingen über das Gelände geht? Ist das, wenn man schmusen in der Ecke sitzt? Ist das, wenn man miteinander schläft? Was ist denn jetzt eigentlich Liebe? Und dazu will ich euch noch so ein paar Impulsgedanken weitergeben. Und für diese Impulsgedanken habe ich euch einen Stuhl mitgebracht. Oder einen Hocker. Ja, das ist, falls es mir zu schwach wird, setze ich mich hier drauf. Also, das ist ein Hocker. Dieser Hocker zeichnet sich dadurch aus, dass er eine Sitzfläche hat, die kann jetzt mal vernachlässigt werden für heute Nachmittag. Entscheidend ist, dass er auch vier Beine hat, die gleich lang sind, so dass, wenn ich diesen Hocker hier auf den Boden stelle, dieser so stehen bleibt, dass ich mich dann auch draufsetzen könnte. Wenn ich jetzt von diesen Beinen hier eins extrem verlängern würde oder extrem verkürzen würde oder sogar die vier unterschiedliche Längen hätten, dann wäre das Sitzen auf diesem Hocker nicht unbedingt angenehm, sondern eher einem Eiertanz gleichkommend. Das heißt also, wir merken uns jetzt einmal, dieser Hocker hier hat vier gleich lange Beine, damit ich mich auf ihm wohlfühlen kann. Und so gibt es bei dem Begriff Liebe auch vier zentrale Aspekte, die meines Erachtens ausgewogen in einer Partnerschaft vorhanden sein müssen, damit diese Beziehung auch wirklich gelingt und nicht nur so ein Eiertanz wird. Ihr habt das vielleicht schon mal gehört, auch in Jugendkreisen. Es gibt ja manchmal auch schlaue und gebildete Jugendkreisleiter oder Pastoren, die das sowas so verkündigen. Deswegen ist es für manche vielleicht einfach nur noch eine Erinnerung, eine Wiederholung. Also, im Griechischen, in der Sprache, in der das Neue Testament geschrieben ist, gibt es vier verschiedene Begriffe für das Wort Liebe. Und diese vier Begriffe, die stehen für mich jetzt mal für diese vier Beine. Und diese vier Begriffe sollten ausgewogen in einer Partnerschaft vorhanden sein. Also, da ist einmal das griechische Wort Philia. Das ist das Wort für Freundesliebe, für Zuneigung, für Freundschaft allgemein. Also quasi, wenn ihr so mit einer ganzen Clique ankommt, wenn ihr euch lieb habt im Jugendkreis und so weiter, das ist also Philia, so richtig so Freundschaft, ne? Das ist das eine Wort. Ich sage gleich noch was dazu. Das zweite Wort, was Liebe auch ist, das ist das Wort Eros. Und das ist jetzt dieser ganze Bereich der sinnlichen Liebe, der Wollust, des Verlangens, des Begehrens, also der ganze Bereich Sexualität gehört jetzt mal zu diesem Punkt, ja? Also Freundschaft allgemein, Sexualität. Dann einen dritten Bereich, das ist das Wort Storge, heißt das, griechische Wort, und das bezeichnet die Liebe zu meiner Verwandtschaft, die Blutsliebe. Also zum Beispiel, dass ihr eure Eltern lieb habt oder dass ihr eure Geschwister, eure leiblichen Geschwister liebt, dass man sich in einer Familie geborgen fühlt, dafür steht dieser griechische Begriff Storge. Ich habe einmal eine Eheberatung gehabt, nur mal deutlich zu machen, welche Macht dieses Wort unter Umständen haben kann. Da saß das Ehepaar also vor mir in der Beratungsstelle und sie zog irgendwann wutentbrannt über das, was da ablief, ihren Ring aus, ihren Ehering, knallte den in die Ecke und sagte zu ihrem lieben Mann, Blut ist stärker als Gold. Das heißt also, sie hat ihrem Mann damit gesagt, es ist zwar ganz schön, dass wir verheiratet sind miteinander, dass wir Kinder haben miteinander, aber ich lasse es nicht zu, dass du dich zwischen mich und meine Eltern drängst, und hat ihm quasi mit diesem weggeworfenen Ring den Laufpass gegeben. Also so stark kann diese Blutsliebe sein, das ist in den arabischen Ländern ein ganz stark ausgeprägter Begriff, diese Blutrache, die es da ja auch noch gibt. Also das wäre das dritte, Liebe. Und das vierte Bein, das wäre die Agape. Die Agape, das ist die göttliche Liebe. Das Besondere bei dieser göttlichen Liebe ist, dass Gott liebt, obwohl wir so sind, wie wir sind. Bei der Philia, bei der Freundschaft, bei dem ersten Begriff, also man sucht sich ja keinen als Freund, den man absolut ätzend findet, ja? Sondern einen Freund sucht man sich ja irgendwo auch auf einer gewissen Sympathieebene. Bei Gott ist das anders. Gott verliebt sich nicht in uns, weil wir so liebenswert wären, sondern Gott will das einfach, er entscheidet das. So, vier Begriffe. Und was heißt das nun für die Gestaltung einer Freundschaft? Dazu noch ein paar Sätze. Also, zunächst mal die Philia, die Freundesliebe. Ich bin der Meinung, dass wir, oder ich gehe jetzt mal davon aus, ihr stellt euch jetzt mal vor, Ihr seid schon ein Pärchen hier jetzt in dieser Runde. Ja, vielleicht geht ihr schon ein paar Jahre miteinander. Vielleicht seid ihr auch schon verheiratet. Oder aber ihr sehnt euch nach einem Partner. Ja, Philia, was heißt das? Darunter stelle ich mir vor, dass wir einander gute Freunde sind, dass wir das Leben durch dick und dünn bewältigen können. Das heißt also, in unserer Partnerschaft, in unserer Zweierbeziehung muss es ganz viel Zeit geben für, was weiß ich, gemeinsame Unternehmungen mit anderen, Hobbys, Freizeitgestaltung, Engagement in der Gemeinde, in der Gruppe zu sein, in der Clique zu sein. Dazu gehört auch die Fähigkeit, mal alleine sein zu können, auch auf andere eingehen zu können. Also die Freundschaftsebene sollte ganz stark sein, weil das ein ganzes Leben lang ja auch halten soll. Das heißt also, auf dieser Ebene möglichst viel miteinander zu unternehmen. Deswegen bin ich immer etwas früher, als ich noch Jugendpastor war, habe ich immer etwas aggressiv reagiert, wenn Pärchen in einer Gruppe so getan haben, als ob es nur noch sie und den Herrn Jesus gäbe und die Gruppe herum würde keinen Menschen mehr interessieren. Also jede Partnerschaft immer auch gestalten im Kontext einer Gruppe, auf Freizeiten fahren und so weiter. Also alles das gehört zur Freundschaft dazu. Und dazu gehört auch, dass natürlich damit die Partnerschaft nicht exklusiv ist. Das heißt also, in dem Moment, wo ich mich verliebt habe in ein Mädchen, heißt das nicht, dass dieses Mädchen jetzt alle anderen Freundschaften aufgeben muss zu allen Mädchen und Jungs dieser Welt, sondern auf der freundschaftlichen Ebene, da haben mehr Platz als nur dieser eine, in den ich mich verliebt habe. Das ist ganz wichtig. Die zweite Ebene, das ist die sexuelle Ebene. Das gehört natürlich auch dazu. Also Schmusen, Küssen und so weiter, das sind natürlich Faktoren, die dazugehören. Und später in einer Ehe gehört natürlich auch die Sexualität, die Erotik als ein wichtiges Standbein dazu. Ich kann das jetzt nicht einfach, wenn man sagt, Christen haben damit sowieso nichts am Hut, einfach so abknicken, dieses Bein. Das hat seinen wichtigen Stellenwert. Aber für die Gestaltung einer langfristigen Beziehung zunächst mal die Freundschaftsebene, die Philia. Dann die Erotik. Dann, und das ist jetzt dieser Punkt mit der Erotik, wo ich sagen würde, da würde ich natürlich mit 13- und 14-Jährigen anders drüber reden als mit 25-Jährigen. Deswegen ist das immer schwierig, vor so vielen Leuten darüber zu reden, weil es da zum Teil andere Gesetzmäßigkeiten gilt. Dann die Verwandtschaftsliebe. Es gibt viele Leute, viele junge Leute, die sagen, ach, das ist mir so wurscht egal, aus welch einer Familie mein Freund oder meine Freundin kommen. Hauptsache, wir zwei haben uns doch lieb. Ich sage immer, das ist überhaupt nicht wenig entscheidend. Es ist ganz wichtig zu überlegen, aus welch einem Hintergrund kommt mein Freund? Aus welch einem familiären Hintergrund komme ich? Wie gestalten wir später unser Familienleben? Das heißt also, auch darüber muss man reden können. Und wie ist das denn, wenn Mama und Papa immer noch dazwischen reden müssen? Wie stark beeinflusst das die Freundschaft? Das heißt also, dieser Zweig der Verwandtschaftsliebe ist ein ganz wichtiger und ernstzunehmender Zweig in der Gestaltung einer Beziehung. Und dann das vierte Bein, natürlich die Liebe Gottes, die Agape. Das ist natürlich etwas ganz Stabilisierendes für eine Freundschaft. Das heißt nicht, euch ist aufgefallen, ich habe nicht dieses vierte Bein als ein Superbein dargestellt. Ja? So nach dem Motto, ach, Hauptsache, ihr habt den Herrn Jesus lieb. Heute Morgen, als es um die Frage ging, unsere Lebensgestaltung schlechthin, da ist das meines Erachtens die zentrale Frage eures Lebens, lebt ihr euer Leben mit Jesus oder nicht? Aber in der Gestaltung einer Beziehung, da ist diese Gestaltung, die geistliche Gestaltung eurer Partnerschaft, ein zentraler Punkt. Dazu gehört natürlich, und das würde ich immer zentral von vorne verkündigen, jemand, der Jesus lieb hat, sollte sich auf jeden Fall einen Partner suchen, der auch Jesus lieb hat, weil das etwas Zentrales ist, das wir miteinander teilen können. Und es geht viel verloren in einer Partnerschaft, wenn wir darauf nicht achten. Aber grundsätzlich ist die geistliche Gestaltung einer Beziehung genauso wichtig oder unwichtig wie alle vier anderen auch. Mir ist aufgefallen, etwas ganz Interessantes, auch bei dem Lesen der Geschichte, der Schöpfungsgeschichte. Und damit komme ich jetzt so langsam zum Schluss. Es gibt ja Leute, die sagen, Hauptsache Jesus. Und das ist das Wichtigste. Würde ich sagen, stimmt. Aber ich würde auch ein Aber dranhängen. Denn was ist denn im Paradies passiert? Der Adam ist geschaffen worden. Das kennt ihr ja. Der Adam war ja erst alleine. Also die Tiere, alle sind als Pärchen geschaffen worden. Nur der Adam, der ist alleine geschaffen worden. Und dann kommt Gott zu dem Ergebnis, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Jetzt frage ich euch, warum ist das denn nicht gut? Weil der Adam, der hatte doch die Beziehung zu Gott. Und der hatte die Beziehung zu Gott, wie wir sie heute nicht mehr haben können. Der hat Gott gesehen von Angesicht zu Angesicht. Der hat mit Gott gesprochen von Angesicht zu Angesicht. Also der hatte doch eigentlich alles, was man sich wünscht. Der hatte doch Gott. Und Gott kommt zu dem Ergebnis, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Entsprechung machen, die um ihn sei. Und dann macht er dem Adam die Eva. Das heißt, Gott spürt und Gott weiß das von Anfang an, dass unser Herz nicht nur ihn braucht, sondern dass unser Herz sich auch sehnt nach einem anderen Menschen. Und deswegen ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und es stimmt, dass das das Thema Nummer eins ist, weil das von Anfang an der Bibel das Thema Nummer eins ist. Und ich wünsche mir so sehr, dass euch dieses Thema Nummer eins wirklich so wichtig ist und dass euch diese Scheibe eures Lebens so wichtig ist, dass ihr wirklich mit Liebe und Behutsamkeit an dieses Thema herangeht, damit solche Geschichten hier möglichst vermieden werden. Und ich möchte zum Abschluss noch eine kleine Geschichte aus dem Paradies lesen oder erzählen. Also, Adam ist ja unheimlich glücklich, ja, als er seine Eva endlich hatte. Aber er fragt Gott, du, Gott, wieso hast du Eva eigentlich so schön gemacht? Und dann sagt Gott zu ihm, du Adam, damit Eva sich in dich verliebt. Aha. Und dann fragt Adam, du und Gott, warum hast du Eva eigentlich so dumm gemacht? Daraufhin sagt Gott, damit sie sich in dich verliebt. Also für die, die immer noch überlegen, wo der Witz jetzt war, lasst es euch von den anderen erklären. Ich wünsche euch, dass ihr wirklich gute und gelingende Freundschaften und Ehen habt. Einen schönen Nachmittag noch.